Ja, und das Lustige ist ja, ich meine, euer Claim ist ja mal ehrlich. Mhm. Also ehrlich sein. Und alle sagen ja die ganze Zeit, dass man soll authentisch sein und es ist wichtig, dass man, egal was du gesagt hast, LinkedIn, wo ja wirklich auch so strotzt von Leuten, die angeben und wo das Gefühl hast, alle haben die perfekte Karriere und so weiter. Aber ich finde, wieso nehmen wir es doch ein bisschen genauer mit der Ehrlichkeit?
Das ist «Mal ehrlich», der Podcast.
Ihr kennt sie vielleicht vom Tagesanzeiger, ihr kennt sie vielleicht von der Annabelle und vielleicht kennt ihr sie sogar schon von «Hasse mit Liebe», ihrem neuen eigenen Podcast. Kerstin Hasse ist seit 15 Jahren Journalistin. Sie hat wirklich schon einiges erlebt und schon einiges erreicht. Und dieses Jahr hat sie sich selbstständig gemacht und den grossen Sprung gewagt, als Content-Creator-Journalistin ihren eigenen Podcast zu lancieren. Ich habe mit ihr darüber geredet, was das mit ihr macht, sich selber so zu exponieren und ob sie jetzt einen Hund will oder nicht. Ich wünsche euch viel Spass. Hey, so schön bist du da.
Danke.
Ich finde es auch cool, weil ich auch schon lange einen Kaffee trinken.
Das ist unglaublich.
Und das haben wir irgendwie nie zustande bekommen. Und dann habe ich die Instagram-Post gesehen über einen Wein. Mhm. Über einen gar nicht so feinen Wein. Mhm. Und dann hat mich das irgendwie zum Nachdenken angeregt. Das ist jetzt nicht der Wein, sondern das, was du dazu geschrieben hast, zu diesem Wein. Dass du dich nämlich gefühlt hast wie der Wein. Gar nicht so gut. Und wie die Leute haben darauf reagiert. Und dann habe ich gedacht, das finde ich auch spannend, die Diskussion mache ich zu führen und habe mich gemeldet bei dir und darum sitzen wir jetzt da.
Fantastisch.
Ohne Wein?
Ich habe es wirklich probiert, Andrea. Ich bin in 3 Weinhandlungen zum Bourjolais Nouveau organisieren, damit wir jetzt hier zusammen anstoßen und nein, kein Glück gehabt. Ich muss nach Frankreich noch kurz.
Aber ist denn der Wein überhaupt jetzt schon erhältlich? Der ist ja erst, erzähl mir mal die Geschichte von dem Wein.
Also in Frankreich ist er jetzt schon erhältlich. Es ist immer anscheinend, das habe ich auch erst gelernt, ist, dass der 3. Donnerstag im November, wo der lanciert wird, und zwar um Mitternacht, ab Mitternacht dürfte der serviert werden. Und dieses Jahr ist anscheinend eh schwierig, weil es hat nicht eine grosse Ernte gegeben. Und anscheinend gibt es vereinzelte Weinhandlungen oder Restaurants, auch in der Schweiz oder in anderen Ländern, die das anbieten. Es hat zum Beispiel, glaube irgendwo in England eine riesige Community, die den Beaujolais super findet und feiert die Ankunft. Aber sonst ist das ein junger Wein, der nicht lange gärt und deswegen eigentlich früher wie so mehr ein Bauernwein war. Der neue Beaujolais, also der junge Beaujolais. Und dann hat es irgendwann einen Franzosen gegeben, der es geschafft hat, aus dem nicht so guten ein Need zu machen und zu sagen, nicht so guten Produkt und so wie zu sagen, jetzt fängt dann wieder die Saison an und die Story so gut zu erzählen, dass es jetzt ein Viertig eigentlich ist.
Der Beaujolais Nouveau, so heisst er, gell? Mhm. Aber er ist gar nicht so fein.
Ja, es ist einfach ein simpler Wein. Er ist relativ jung. Es gibt jetzt, mittlerweile haben wir auch Franzosen und Französinnen bestätigt, mittlerweile gibt es jetzt auch bessere und verschiedene und so. Aber es ist halt nicht sehr ein komplexer Wein. Er ist okay. Es ist ein guter Trinkwein. Und ich glaube, die meisten Leute treffen sich halt einfach an dem Tag und trinken Wein und machen vielleicht auch Scherz darüber, dass er gar nicht so gut ist. Und betrinken sich einfach mit Beaujolais.
Ja, das kann man auch machen. Ja. Jetzt sind wir ja kein Wein-Podcast. Bevor jetzt ihr daheim irgendwie alle abschaltet, weil ihr denkt, was soll denn das? Der Wein, der ist ja, hast du als Metapher gebraucht für einen Gemütszustand. Und darum ist auch das Gespräch heute eigentlich, ich möchte mit dir reden über Verletzlichkeit, über Öffentlichkeit und über Authentizität. Bist du dabei?
Of course, sehr okay. Schön.
Super. Der Wein ist gestanden eben für «Es geht mir so okay». Und kannst du mir schnell mal den Hintergrund erzählen? Also du hast einen Instagram-Post gemacht oder sogar eine TikTok-Story und hast dort eigentlich gesagt, wie es dir geht. Und du warst sehr ehrlich darüber, wie es dir geht. Also weder irgendwie super Positivity und alles ist super und optimistisch und mein LinkedIn-Profil ist irgendwie am Durchstarten, weder und ohne irgendwie, was machen sie auf TikTok, immer so heulen und sich selber filmen, sondern halt einfach okay.
Okay, genau, also der Grund ist eigentlich gewesen, das ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert in, denen, in den letzten Monaten, dass ich halt wie probiere, eigentlich schon immer, würde ich sagen, aber seit ich halt meinen eigenen Podcast, meine Newsletter habe, produziere ich wie mehr Content, wo ich in die Welt rausgebe. Und ich probiere das so authentisch wie möglich zu machen. Das heisst, ich schreibe auch, wenn mich etwas beschäftigt oder wenn mir etwas nicht gut geht oder wenn ich mir über etwas Sorgen mache. Und ich habe einen Text geschrieben, wo ich auch darüber reflektiert habe, wie es mir vor einem Jahr gegangen ist und dass es mir damals nicht gut gegangen ist und über die Verletzlichkeit von damals. Und dann haben sich einfach mehrere Leute so in meinem Umfeld, in meinem Familie- und Freundinnenumfeld, haben sich so, wenn ich sie dann getroffen habe, so besorgt geäussert. Und ein Freund von mir hat auch gesagt, ja, also ich finde das irgendwie schon mutig, dass du dich so verletzlich zeigst. Und also da bildest du dann auch mega Angriffsfläche. Und interessanterweise habe ich in dem einen Text, auf den er sich bezogen hat, habe ich über die letzte Phase beim letzten Arbeitsort geredet. Ich war bei der Tamedia und in der letzten Phase, wo für mich klar war, ich gehe jetzt dann von dem Ort, von dieser Stelle, ist mir das mega nahe gegangen. Es war ein turbulentes Jahr im Journalismus, nichts, was andere Leute auch schon erlebt haben. Und irgendwann habe ich gewusst, okay, ich gehe sicher. Und das hat mich mögen und das hat mich irgendwie... Es hat mich traurig gemacht, weil ich gewusst habe, ich will gehen, das ist richtig, aber trotzdem hat es mich traurig gemacht und über das habe ich geschrieben. Und er hat dann wie so gefunden, mit dieser Verletzlichkeit, die du zeigst, zeigst du ja auch, dass man dich verletzt hat. Mhm. Und ich finde das etwas völlig okay, um das zu sagen. Und als Weiterführung von dieser Debatte habe ich dann eben nochmal einen Text geschrieben und einen Post dazu verfasst, dass ich es spannend finde, dass Menschen sich so schwer damit tun, wenn man auf die simple Frage von wie geht es dir halt nicht einfach ein Gut gibt, sondern so, hey, das und das beschäftigt mich jetzt gerade oder mir geht es eben okay. Und ja, das ist so ein bisschen der Hintergrund herangehensweise.
Warum hast du das Gefühl, dass das so ist, dass die Leute mit dem nicht so gut umgehen können? Hast du das Gefühl, sie haben wie, sie kommen wie in eine Schuld rein oder wie einen Drang rein, hey, ich muss etwas machen, ich muss jetzt etwas machen, damit es dieser Person wieder besser geht. Mhm. Oder nicht können damit umgehen, dass man das jetzt nicht einfach so hernehmen kann und irgendwie mit den normalen Smalltalk-Floskeln irgendwie antworten.
Also ich glaube sicher, so Smalltalk-Floskeln ist so etwas, dass man glaube schon, das finde ich eh spannend, wie oft es Gegenüber auch überfordert ist von Gefühlslagen allgemein. Egal, in welche Richtung es geht, alles, was nicht so Norm ist so, oh, lala. Und das andere, ich glaube schon, ich weiß auch nicht, du gibst ja dann wie etwas von dir, der anderen Person. Und ich erwarte auch gar nicht eigentlich so fest, dass die dann etwas mit dem macht oder so. Aber und es gibt auch Momente, wo ich einfach sage, es geht mir gut, weil ich gar nicht das Bedürfnis habe, jetzt mit dieser Person tiefer über irgendetwas zu reden. Aber ja, auch schon zum Beispiel die simple Tatsache, dass es einen Menschen überfordern kann, dass man auch einfach sagt, hey, das beschäftigt mich jetzt gerade und deshalb bin ich jetzt gerade müde oder ich muss mich ein bisschen zurückziehen und das ist auch kein Cry for Help. Und ich finde auch, muss auch nicht jede Krise muss immer eine Lektion sein, zum besser werden. Und ich glaube, das ist auch etwas, was wir uns auf Social Media auch so angewöhnt haben. So, jede Krise ist nur der Anfang von der Geschichte. Und dann sage ich, wie es nachher mir besser gegangen ist. Und ich finde, es ist halt wie so auch okay, zu sagen, hey, es ist im Fall jetzt wie gerade nicht so gut. Und es wird dann wahrscheinlich schon wieder besser. Aber ich habe jetzt auch gerade keine Heldinnen-Geschichte, die ich euch erzählen kann.
Das Leben, ich habe manchmal auch ein das Gefühl, oder auch schon zu Leuten gesagt, ja, es ist halt einfach das Leben. Life is living. So.
Ja, und das Lustige ist ja, ich meine, euer Claim ist ja mal ehrlich. Mhm. Also ehrlich sein. Und alle sagen ja die ganze Zeit, dass man soll authentisch sein und es ist wichtig, dass man, egal was du sagst, LinkedIn, wo ja wirklich auch so strotzt von Leuten, die angeben und wo das Gefühl hast, alle haben die perfekte Karriere und so weiter. Aber ich finde, wieso nehmen wir es doch ein bisschen genauer mit der Ehrlichkeit? Also, was heisst denn ehrlich sein? Heisst denn ehrlich sein einfach eben, immer dann sagen, dass es einem nicht gut geht, wenn man dann aber gerade so mit etwas Positivem kann verknüpfen.
Ja, aber manchmal ist es vielleicht auch schwierig, zum mit sich selber ehrlich zu sein, oder? Also vielleicht fängt es halt dort an.
Das stimmt.
Dass man jetzt erstmal diesen Schritt muss machen muss. Ich habe eine ähnliche Erfahrung gemacht, das war eigentlich auch so ein bisschen der Grund, wieso ich mit dir über das reden wollte, wo ich auch in dem vergangenen Jahr wirklich so rechte Selbstzweifel hatte und wirklich ja, sehr oft an einen Punkt bekam, wo ich gewisse Sachen sehr hinterfragt habe, also so ein bisschen, was ich kann und wer ich bin, und habe das nachher auch mit anderen Leuten besprochen, jetzt nicht öffentlich, ehrlich gesagt, so wie du. Das ist dann nochmal, finde ich, nochmal, ist nochmal ein Schritt mehr, sondern wirklich auch nochmal so im Kleinen oder eins zu eins, und habe wie gemerkt, dass man mir sofort hat wollen, Tipps geben.
Ja, das verstehe ich.
Wie ich jetzt
das hat dich genervt?
Es hat mich ein bisschen genervt, weil ich ja nicht eigentlich wollen sagen, ich brauche jetzt Tipps. Und ich brauche jetzt irgendwie einen Weg da raus. Mhm. Sondern ich wollte eigentlich mehr wie wollen, mit jemandem zusammen neben die Sache anstehen, also wie an einem Strand anstehen und aufs Meer raus schauen und eigentlich sagen, hey, look, spannend, das passiert irgendwie gerade mit mir. Mhm. Warum passiert das echt? Kennst du das auch?
Das ist das Schöne.
Oder? Und einfach so, dass das irgendwie anschauen, ohne... Also, ohne zu werten, ja, ist immer so, das will man gerne, oder? Ist ja dann immer auch schwierig. Aber einfach, um es irgendwie auch können verstehen. Und ich glaube, in dem Moment, wo nachher die Leute kommen mit irgendwelchen Tipps, bin ich eigentlich gedanklich schon wieder von dem Strand heimgelaufen, wo ich gefunden habe, nein, das ist gar nicht das, was ich suche. Mhm. Sondern ich suche eigentlich mehr so eine Antwort danach, ja, oder Erkenntnis, was bringt mir denn das jetzt in meinem Leben, oder was soll ich jetzt aus dem mitnehmen, oder? Dann sind wir zwar wieder beim Instagram-Post, it's bad, but. Aber du hast ja wie die Phase in deinem Leben, es kann ja nicht immer gut sein. Es wäre ja unlangweilig, wenn es immer gut wäre.
Es kann nicht immer gut sein, und ich glaube, das ist mir halt eben besonders wichtig, und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich meine, du hast dir auch etwas Eigenes aufgebaut und du hast dann eben noch on top deine Familie und du bist reisen und so weiter. Und es gibt doch dann immer wieder so Momente, wo Menschen so das Gefühl haben, du schaffst irgendwie wie alles. Und mir gibt das immer so ein Unwohlsein, wenn ich Menschen treffe, die mir so das Gefühl geben, dass ich so, wo ich so eine Bewunderung spüre für das, was ich mache, was ja mega etwas Schönes ist. Ich arbeite auch viel und ich glaube auch, dass ich gute Sachen mache. Das ist nicht Fishing for Compliments, aber mir ist es einfach auch mega wichtig, um zu sagen, aber hey, im Fall, also ich bin auch mega oft unsicher und ich habe auch manchmal Angst vor gewissen Sachen und es fällt mir nicht alles leicht. Einfach um so ein bisschen einen Realitätscheck zu machen.
Ich habe das Gefühl, dass ich verstehe halt einfach gar nicht, warum das Gegensatz müssen sein.
Ja.
Für mich. Also weißt du, das sind doch Sachen, die gleichzeitig können existieren können.
Mhm.
Also du kannst doch einerseits super sein in dem, was du machst, extrem getrieben sein, erfolgreich sein, musst vielleicht nicht mal erfolgreich sein, einfach schon nur, dass man mit Passion etwas macht, was man gut findet, ist ja eigentlich, finde ich schon mal grossartig. Mhm. Und gleichzeitig darf man doch Zweifel haben. Mhm. Und gleichzeitig darf man doch auch mal, also ich finde auch, wenn du, und da zähle ich mich selber dazu, ich habe so ein privilegiertes Leben, mir geht's im Vergleich zu so vielen anderen Leuten geht es mir so wahnsinnig gut. Ich habe das Glück, eben meine Familie zu haben und ich durfte in der Schweiz zu leben und eine zweite Heimat zu haben. All diese Sachen, oder? Und gleichzeitig darf ich doch auch mal traurig sein.
Mhm.
Oder unsicher. Und ich habe manchmal so wie ja, der Eindruck, das wird irgendwie wie abgesprochen. Also es ist dann so eine Whataboutism, so im Sinn von, wenn du das hast, darfst du aber das nicht spüren oder das darfst du nicht haben.
Oder eben, dann ist wie, es, also zum einen finde ich dann wichtig, dass du sagst, okay, ich bin jetzt auch verunsichert, dass das nicht als Angriffspunkt angeschaut wird. Wie im Sinn von, an dir muss alles abprallen und du darfst ja auch keine Schwäche zeigen. Und ich glaube, dass es ganz lang, vor allem für Frauen, die jetzt auf ihrem Karriereweg erfolgreich waren, sich nicht angreifbar zeigen dürfen. So. Und ich glaube und hoffe, dass wir über das hinweg sind. Und das ist mir auch mega wichtig. Und das andere finde ich aber wirklich auch, dass die Unsicherheit nicht so etwas Performatives hat. Dass es nicht ist so, ach, mir geht es auch mega schlecht und ich zeige jetzt Schwäche, damit Menschen mich relatable finden. Das finde ich wirklich das Gegenteil von dem, was ich möchte, sondern genau wie du sagst, einfach so, eben so ein kleiner Realitätscheck. Es gibt einfach Gleichzeitigkeit im Leben.
Mhm. Darf es einem denn, wenn es einem grundsätzlich gut geht, darf es einem denn nicht so gut gehen? Was hast du für Reaktionen auf das?
Also was ich schön gefunden habe auf meinen Post, wo ich gesagt habe, es geht mir einfach okay und ich finde es interessant, dass Menschen sich schwer damit tun, zu akzeptieren, dass man auch manchmal wie sagt, hey, es geht mir jetzt einfach gerade okay und mehr nicht. Habe ich ganz viele Nachrichten von Menschen gekriegt, die gesagt haben, ihnen geht das auch so und sie verstehen das. Und ich glaube, jetzt auch gerade so Ende Jahr, man ist müde, man spürt so ein bisschen Jahresmüdigkeit. Dort habe ich schon sehr viel, würde ich sagen, vor allem Zuspruch jetzt gekriegt.
Mhm. Also nicht im Sinn von, hey, das sind doch, und da sind wir jetzt zwar nicht mehr beim Wein, aber beim Champagner, so Champagne Problems, also aha, quasi halt, ja, Probleme, die keine sind, mhm, oder?
Das haben mir die Leute zumindest nicht gesagt. Das haben sie wahrscheinlich heimlich gedacht. Was natürlich stimmt. Aber ich meine, ich habe ja nicht darüber geredet, was mich jetzt gerade beschäftigt, aber das ist natürlich ein total fairer Punkt. Aber das habe ich nicht, die Seite habe ich nicht abgekriegt vom Internet, das mal. Das ist mir auch schon passiert.
Schön habe ich dir jetzt den Flow in so gesetzt, gell, für alles, was jetzt kommt. Nein, es nimmt mich einfach Wunder, oder? Es nimmt mich Wunder von, aber reden wir mal über dein Baby. Also es ist jetzt seit mhm, Juni, «Hasse mit Liebe» ist der Podcast und Newsletter. Mhm. Du gibst sehr viel von dir, mhm, und ich habe es irgendwo aufgeschrieben, sag mir schnell deine Logline, dein Slogan.
Es geht um Zeitgeist, um Internetphänomen, um Popkultur, gesellschaftspolitische Debatte. Und meine Line ist eigentlich der Podcast, bei dem wir gemeinsam weich und wütend zugleich sein dürfen.
Genau, so schön. Mhm. Aber dort zeigst du es eigentlich schon, oder? Also du hast sehr viel Dualität, nicht schon nur im Titel logischerweise, mhm, aber nachher eigentlich auch im Podcast selber. Also du hast wirklich so eine grosse, breite Spanne, eben von mhm, Politik, von politischen Themen, wo du auch sehr genau recherchierst und dann eigentlich auch deine Meinung dazu sagst. Mhm. Und dann bis eben hin zu Popkultur. Mhm. Ich weiss eigentlich gar nicht, ob das so eine Bandbreite ist, ob man das so weit muss auseinanderspannen, wie ich jetzt das gerade mache hier. Aber manchmal ist es ja viel näher zusammen, als man eigentlich meint. Und du erzählst eben aber auch sehr viel von dir. Mhm. Und das ist ja eigentlich, wie soll ich sagen, also das macht man noch nicht so lange.
Oder? Ja, nein, also ja, es ist wirklich lustig, ich habe wirklich sehr viel über das Thema in den letzten Tagen und Wochen nachgedacht. Also ich glaube, zum einen gibt es wie den Medientrend, mit dem ich mich sehr fest auseinandersetze, mhm, etwas, was du im Prinzip mit deinem Produkt auch schon gemacht hast oder ihr damals gemacht habt, nämlich einfach sagen, okay, man sucht sich kein Daheim mehr bei einem grossen Medienhaus, sondern man geht seinen eigenen Weg auf den eigenen Plattformen. Und in den USA heisst der Trend zu Creator Journalism, also eine Mischung aus Journalismus und Content Creation. Und das ist etwas, was mich mega interessiert. Und dort gibt es auch verschiedene Rollen, die man bereits erkennt. Und ich würde mich sicher in die Rolle sehen von einer Journalistin, die das Weltgeschehen anschaut und ich picke mir Themen aus, wo ich journalistisch behandle und kommentiere, was gerade passiert und probiere es einzuordnen. Das ist so ein bisschen das, was ich mache. Und dann ist es halt wirklich so, dass durch die Kanäle, natürlich unter anderem auch Social Media beispielsweise, glaube schon Menschen eine Verbindung zu einem aufbauen, weil man auch etwas von sich selber preisgibt, ist das Falsche. Ich glaube, ich habe eine recht klare Grenze für mich, bis wo ich gehe als Kerstin, wo irgendwie jetzt der Podcast hostet und was ich persönlich teile und was nicht. Mhm. Aber ich gebe zum Beispiel, ich habe im Sommer eine Folge gemacht, wo ich darüber geredet habe, was Lektionen sind, die ich in dem Sommer für mich gelernt habe. Und das sind dann so Lektionen, wo es zum Beispiel darum geht, okay, es ist ein Sommer gewesen, wo mir mega Vergänglichkeit bewusst worden ist. und ich reflektiere, wieso das für mich wichtig ist und gebe hoffentlich dann Menschen einen Anknüpfungspunkt, wo sie sich in dem sehen, was sie sagen und finden, ah, okay, ich bin gar nicht allein mit dem. Das geht noch jemandem so. Und ab und zu schaffe ich es, das ist zumindest mein Ziel, das dann vielleicht auf so einer Metaebene noch mit Informationen zu verknüpfen, die irgendwie hilfreich sind oder lösungsorientiert. Und so Leute sagen, hey, mir geht es auch so und das hängt vielleicht mit dem zusammen, aber das könnte man vielleicht damit machen. Das ist so ein bisschen die Idee davon.
Und wo ziehst du die Grenze?
Was ich mache und was ich nicht gebe. Ja, genau. Also, ich würde sagen, ich habe innerlich wie so ein Kreis von Informationen, die ich wie für mich behalte und die ich auch nicht teile. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich sage, in den Lektionen, die ich gelernt habe, ich sage, mir ist die Vergänglichkeit mega bewusst geworden, dann rede ich darüber, dass ich in einem Alter bin, wo um mich herum beispielsweise Menschen krank werden oder Eltern krank werden oder du plötzlich merkst, ah, okay, du bist jetzt irgendwie Mitte 30 und du bist mit anderen erwachsenen Problemen konfrontiert. Aber dort hört es wie auf. Ich gehe nachher nicht noch eins tiefer und erzähle von Freundin A oder dem und dem Fall und erzähle noch so die komplett persönliche Geschichte hinter.
Und jetzt kommt Werbung. Zu 9, zu 4 oder irgendwann sonst zwischendurch. Ein Tag ohne Snacks geht ja besonders mit Kind in der Regel einfach nicht. Bei uns kommen darum immer mal wieder Nüsse oder Dörrfrüchte von Seeberger in die Snackbox. Beim Wandern gehören die Mangoschnitz oder die Bananenchips fix dazu. Ich selber schneuke immer gerne die Cashew-Nut-Cranberry-Mischung, wenn zwischendurch mal mein Magen knurrt. Die Nüsse, Dörrfrüchte oder die Mischungen von Seeberger sind super fein, voller Energie und von hoher Qualität. Echtes Brain- und Soulfood. Und weisst was? Seeberger pflegt einen guten Umgang mit seinen Produzenten. Als Familienunternehmen setzen sie seit über 180 Jahren auf faire Zusammenarbeit mit Bauern und nachhaltige Landwirtschaft. Und das Beste? Neu musst du für Seeberger nicht mehr in den Laden gehen. Im neuen Schweizer Seeberger Online-Shop auf seeberger-snacks.ch kannst du dir alles direkt heimbestellen. Mit dem Code «Mal ehrlich» sparst du jetzt 20% auf deine Bestellung. Mehr Infos dazu findest du in den Shownotes unter Rabattcodes und Kooperationen. Im Link zu unserem Linktree ist der direkte Zugang zum Seeberger Online-Shop und dem Rabattcode für deine 20%. Und jetzt geht's weiter mit unserem Podcast.
Jetzt hast du aber du ja eigentlich, also du hast Kontrolle über das, was du rausgibst, aber du hast eine Kontrolle nicht über das, was die Leute mit dem machen, was du reingibst.
Ja.
Ist das etwas, was du dir in dem Moment auch überlegst? Also eigentlich mit allem, was du rausgibst, wird ja etwas gemacht. Also Leute treten zu dir in eine Beziehung. Also vielleicht schnell einen kleinen Exkurs. Ich habe über das mal meine Maturarbeit geschrieben. Darum ist das voll mein Thema, parasoziale Interaktionen. Und hat damals wirklich mit vielen Leuten geredet und es war voll mein Thema. Ich bin dann relativ neu, nein, nicht mal so neu, aber ich habe dann relativ viel halt im Fernsehen gemacht und habe dann auch hat das sehr stark erlebt selber und habe den Umgang damit wahnsinnig anspruchsvoll gefunden für mich, weil mich das gestresst hat, was andere Leute aus dieser Person machen, die sie in mich hineininterpretieren. Und ich habe denen gar nicht mal so viel erzählt von mir, weil ich, ich habe einfach meinen Job gemacht. Und darum finde ich es auch spannend, eigentlich jetzt zu hören, zum Beispiel von dir, das gehört wieder zu. Also du hast in deinem Podcast, das bist du, das ist dein Name, das ist deine Persönlichkeit, das ist deine Essenz, die du dort reingehst. So wahnsinnig viel, oder?
Das stimmt.
Ja, nein, aber...
Nein, du hast vollkommen recht. Ja.
Oder? Also, und das ist das, ich habe immer das Gefühl gehabt, wenn ich etwas mache, also auch jetzt gerade, also immer wenn ich etwas in die Welt rausschicke, wo etwas von mir, Energie von mir mitkommt, gebe ich einen Teil von mir und das machst du auch. Das stimmt. Und musst du da einfach, also entweder musst du es komplett ausblenden. Das ist eine Möglichkeit, wie du es machen kannst. Jetzt glaube ich aber nicht, dass du das machst. Oder du kannst es irgendwie integrieren oder irgendwie damit gut umgehen, gut abstrahieren.
Wahrscheinlich ist es so ein bisschen von allem. Manchmal, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber manchmal vergesse ich wirklich die Tatsache, dass das jetzt etwas wie so ein kleiner Ball, den man formt und dann wirft man den ins so das Publikum. Und ich stelle mir ungern vor, wie viele Leute nach dem Ball greifen können, sozusagen. Weil das würde mich, glaube ich, verrückt machen. Und das mit dem etwas von einem Gehen, das ist wirklich ein Thema, das mich schon ganz lange beschäftigt, weil so wie ich meinen Job mache, habe ich das nie anders hergekriegt. Ich habe irgendwann, zum Beispiel bei der Annabelle, wo ich damals geschafft habe, wie gemerkt, dass es zum Beispiel mir sehr gut liegt, eben so zeitgeistliche Phänomene zu spüren und nachher über die zu schreiben oder darüber zu reden. Das ist im Prinzip auch das, was ich jetzt mit meinem Podcast mache oder mit meinem Newsletter. Und das funktioniert eigentlich nur in Reflexion mit mir selber. Also, ich kann mich erinnern an einen Text, den ich damals mit Annabelle geschrieben habe, wo wie so klar war, okay, jetzt sind die grössten Pandemiebestimmungen sind weg, wir sind jetzt anscheinend frei. Und wie so, ich habe wie so ein Ausgespür für, oh, es macht mir jetzt gerade mega Angst, weil ich dem allem nicht traue und ich bin gerade, wir sind alle komplett durch die Schleuder von dieser Corona-Pandemie durchgegangen. Und wenn ich so einen Text verfasse, schaffe ich es wie nicht, das nicht zu machen, ohne auch ein bisschen Wort, also zu geben, wie es mir damit geht. Und das ist energetisch, finde ich das wirklich viel. Weil du gehst immer ein Stück von dir mit. Das finde ich schon intensiv.
Wie gehst du damit um, wenn das nicht geschätzt wird? Und ich spreche jetzt spezifisch an, also vor ein paar Wochen, Tagen, ist ja etwas von dir mal viral gegangen, ein Video viral gegangen, wo viele negative Kommentare gehabt.
Also TikTok viral, was ja immer noch so eine andere Viralität hat.
Ich bin nicht auf TikTok.
Das ist okay. Also es ist einfach, genau, ich habe wie der Thomas Gottschalk, der Moderator, ist ja bei den Bambis auf der Bühne gewesen und hat sollen Chair ansagen und hat dann einen verwirrten Auftritt gehabt und irgendwann so gesagt, die einzige Frau, die ich je respektiert habe, ringe so. Und dann habe ich wie ein Video dazu gemacht und habe in Frage gestellt, ob es wirklich noch so nötig ist, dass man Thomas Gottschalk noch auf eine Bühne setzt. Und dann habe ich das auch auf TikTok gepostet und TikTok ist halt wirklich, ich bin auch noch, ich habe die beste TikTok habe ich noch nicht so ganz durchschaut, weil der Algorithmus funktioniert einfach dort, dass wenn ein Video bei gewissen Leuten gut ankommt, dann wird es ähnlichen Leuten ausgespielt und das kann halt auch mega schief gehen. Und es war jetzt nicht ultra schlimm gewesen, aber es ist einfach, ich habe nächsten Morgen TikTok geöffnet, es waren 16'000 Views gewesen und dann ist wirklich einfach so alle Viertelstunde ist ein Tausiger aufgegangen und es haben immer mehr und immer mehr Kommentare gegeben und ganz viele davon sind halt einfach so Leute gewesen, die gefunden haben, ich soll einfach mal besser die Fresse haben und Thomas Gottschalk sagt ein Ehrenmann und was will denn ich da und mein Lieblingskommentar, über das ich ja in meinem Podcast geredet ist, musst du eigentlich nicht kochen. Also es ist einfach, das ist das Niveau gewesen. Und für mich ist dann einfach der Moment, habe ich so gefunden, okay, nein, auf das habe ich verhalte das gerade gar nicht aus und das ist zum Beispiel etwas, wo ich energetisch dann mega schwierig finde, weil man sich dann. Und das ist tatsächlich eine Herausforderung, glaube ich, für das, was wir beide machen. Wir brauchen eine Reichweite, um das zu machen, was wir machen wollen. Und um diese Reichweite zu erreichen, muss man sich ein Stück weit exponieren. Aber mit dem Exponieren macht man sich aber auch immer mega angreifbar.
Wieso greift, oder wie soll ich sagen, du hast ja eine Meinung geäußert und nachher ist es sehr persönlich geworden. Aber es ist persönlich geworden von Leuten, die dich ja nicht kennen. Und jetzt sagst du gleich, das hätte dich gleich dann mega gestresst. Also das kann ich mir natürlich auch gut vorstellen. Ich meine, wenn es so in geballter Ladung kommt. Aber warum ist das so, wie soll ich sagen, Müsste man nicht auch sagen, hey, mit dem muss ich halt eben, es gehört, ist irgendwie part of the job, mhm. ich mache das, ich tue mich dort raus, ich habe, wenn ich, sobald ich Haltung zeige oder eine Meinung habe, muss ich eigentlich damit rechnen, mhm. dass so Zeug zurückkommt, ja. dass vielleicht, also eben nicht in dieser Tonalität natürlich, mhm. oder? Aber warum hast du das Gefühl, stresst dich das? Wenn es Leute sind, die also du nicht kennst.
Ganz ehrlich, an dem Wochenende glaube ich, hat es mich einfach gestresst, weil ich eine harte, apropos wie geht's dir, ich hatte eine harte Woche, ich hatte ein paar Jobsachen, die sehr stressig waren. Mhm. Ich musste ein paar Entscheidungen treffen. Ich bin wirklich so Peak PMS gewesen, also wirklich so wenn deine App dir schon so kleine mhm. Wölkchen vorschlägt, weil es schon annimmt, dass es dir nicht so gut geht.
Wenn du schon heulst, weil es kein WC-Papier mehr hat.
Genau, so. Mhm. Und das ist halt einfach auch eine Wahrheit. Du kannst es nicht immer gleich gut handeln. Was ich gelernt habe aus dem Ganzen ist, weil ich glaube schon bei dem die Menge, was ich jetzt wieder rausgebe in die Welt, hat natürlich noch mal stärker zugenommen in den letzten Monaten. Und ich glaube, was ich für mich gelernt habe, ist, dass ich mir noch stärker muss überlegen, was mein Ablauf ist in so einem Moment. Was ist mein Netzwerk? Was sind meine Tools, wo ich aktiviere? Ich glaube, es kann zum Beispiel auch eine Möglichkeit sein, dass man sich dass man vielleicht auch wie eine Vertrauensperson hat, die in so einem Moment einfach den Kanal kurz übernimmt und man geht es einfach so weg, weil man gar keine Nähe dazu hat. Und das war für mich auch eine gute Lektion, um zu merken, okay, jetzt ich schicke wieder mehr raus. Es sind ja eh permanent alle Menschen eine Meinung zu dem, was man macht. Und ich weiß, wie dir das geht. Ich glaube, man gewöhnt sich schon immer mehr daran und verabschiedet sich auch ein bisschen von der Idee, dass man allen gefallen will. Also ich glaube, muss man relativ früh.
Das muss man relativ früh, genau. Wobei ich eben muss sagen, ich habe dort sehr Mühe, damit umzugehen, mit Leuten, die mich irgendwie kennen oder mit Leuten, die ich mag und die dann irgendwie falsche Sachen annehmen oder irgendwie etwas reininterpretieren. Und habe aber sehr wenig Mühe damit, wenn mir jemand schreibt, ich soll lieber kochen.
Also das ist mir auch egal.
Das finde ich so ein bisschen, ja, dann...
Ja, und vor allem, also das ist halt so ein Kommentar, wo ich wie so finde, ich finde, es ist wichtig, dass man darüber redet, dass solche Kommentare noch gemacht werden, weil ich glaube, sie zeigen, was für eine Tonalität teilweise noch herrscht in so Kommentarspalten gerade.
Oder wieder.
Ja, wieder. Ja.
Wieder. Also ja. Ich glaube, es ist schon jetzt, das merkt man schon, also es ist wie so unleashed, oder? Man darf ja jetzt wieder, jetzt hat man ja lange nichts mehr dürfen sagen und jetzt
darf man wieder jetzt alles. Darf man ja wieder. Und darum finde ich es wichtig, dass man sagt, dass das die Realität ist, aber ich meine, das ist ja einfach nur eine reine Provokation, wo die Person erwartet, dass sie darauf einsteigen und also das, that ship has sailed, schon vor langer Zeit. Ich glaube, ich meine, ich habe mal für die Annabelle auch mal einen Kommentar geschrieben über, dass der ehemalige Papst hat ein Statement gemacht, dass, oder hat in einer Rede, nicht ein Statement, er hat in einer Rede gesagt, dass Abtreibung mit einem Auftragsmord vergleichbar ist. Und dann habe ich eine Meinung dazu geschrieben und dann hat zum Beispiel jemand kommentiert darunter, ob es denn für mich auch nicht Mord wäre, wenn ich schwanger wäre und jemand würde mich auf der offenen Straße in meinem Bauch stechen und mein Kind töten. Mhm. Und ich meine, für mich ist das ist ja fernab von jeglicher Netiquette,
das ist
wo man kennt.
ich weiß gar nicht, was das ist. Einfach, es ist einfach nicht okay.
Es ist nicht okay, aber ich bin mir auch so gewöhnt bei den Themen, die ich bearbeitet habe, dass ich so seltsame, so abgrundtief hässige Feedbacks schon gekriegt habe zu Sachen, wo ich wie weiss, das hat ja nur das Ziel, um mich zu provozieren oder mich irgendwie zu treffen. Und da geht es mir aber recht ähnlich wie dir. Das ist so, da kann ich mich recht gut davon distanzieren. Ich glaube, wenn so eine Welle auf dich zukommt, wo du so findest, du bist jetzt in dieser Situation, wirst du nicht mehr her, das finde ich eher etwas, wo ich anspruchsvoll finde. Also wenn es eben so eine Kommentarspalte explodiert oder wenn du einfach... Bei dem konkreten Video dort auf TikTok hat mich einfach gestresst, dass ich gefunden habe, okay, es bringt mir überhaupt nichts, weil mein Video wird einfach momentan gerade in eine Bubble reingepusht, wo nur zum Ziel hat, mich zu beleidigen. Und das ist aber auch sehr plattformbedingt. Also das ist auch ein Problem, das TikTok hat.
Also wir merken das sogar auch, also wir, also jetzt nicht auf TikTok, aber wir haben zum Beispiel einen Beitrag bei uns auf «Mal ehrlich» und da geht es darum, ich habe keine Lust mehr auf Sex. Und wir merken, dass der auch regelmässig irgendwo umgeistert in der Manosphere irgendwo. Und haben dann dort auch ab und zu wirklich echt mal Kommentare von irgendwelchen Incels, die wir einfach müssen löschen müssen, oder? Die einfach finden, ja, wo irgendwie auf das aufkumpen und finden, ja, Frau, sie ist hinterletzt.
Weißt du, es hat auch Blogs gegeben, wo aus der Medienbranche, wo beispielsweise über meine Arbeit geschrieben worden ist und dann apropos ein Stück weggegeben, sind zum Beispiel auch Instagram-Bilder von mir gepostet worden und dann haben irgendwelche Männer in der Kommentarspalte mein Aussehen kommentiert und haben das mit anderen Bildern unterlegt und so. Also es ist wie, mir ist einfach wichtig, ich glaube, darum habe ich auch in meinem Podcast darüber reden, dass das Gottschalk-Beispiel ist, das ist etwas, wo ich als schlimmstes Beispiel würde abbuchen von dem, was ich schon alles im Internet erlebt habe. Aber es ist mir einfach wichtig, weil ich glaube, dass wenn man als Frau sich exponiert, wir müssen uns einfach so viel schon als Grundkritik schon mal so viel mehr gewöhnt sein und es wird sehr schnell sehr persönlich und sehr grusig. Und ich finde einfach auch, eben, wie schon gesagt, vor allem, was du vorher gesagt hast, weil es so salonfähig wieder geworden ist, um solche Beleidigungen einfach rauszuhauen, eben wie der Trump, wo irgendwie eine Journalistin sagt, Quiet Piggy, ist wie so, einfach kurz wieder daran erinnern, es ist im Fall nicht Normalität und es ist nicht okay. Nicht vor all dem.
Woher nimmst du den Mut, gerade jetzt, in dieser Zeit, etwas zu machen und du machst es allein? Weil vorher warst du eigentlich immer in einem Team und jetzt machst du es allein.
Ein Mühsam. Also, das ist wie so, das ist das, was ich vorhin gesagt habe mit dem Creator Journalism. Ich habe halt wie so gefunden, es ist für mich keine Option, um es nicht zu machen. Und dann mache ich es halt einfach allein. Das hat sich so ergeben. Es ist wie, ich habe gefunden, jetzt fange ich einfach mal an, jetzt lege ich mal los und ich habe gefunden, das Produkt kann sich auch immer weiterentwickeln. Das ist, glaube ich, das, wieso ich es allein mache. Ich glaube auch immer noch, dass das Content, wie ich ihn mache und zum Teil auch, was ihr macht, dass man teilweise noch immer sehr muss dafür kämpfen muss, dass auf grösseren Plattformen das dementsprechend abgebildet wird. Also es wird gerne als seicht oder
was oder dass man ernst genommen wird.
Genau,
oder?
Also, genau.
Ich glaube, ich habe ja schon Freude, weiss ich jetzt, dank dir und seit heute, dass es einen Namen gibt für das. Weil, als ich das vor 10 Jahren habe angefangen habe, hat es noch keinen Namen gegeben. Sondern dort musste ich auch nicht müssen erklären, dass ich halt nicht nur einen Blog mache.
Genau.
Genau. Und jetzt mittlerweile kann man ja schon irgendwelche Lehrgänge machen, gell? Man kann da irgendwie gehen.
Ja, es gibt Weiterbildungen. Und das Interessante ist ja, dass was du jetzt gerade sagst, ich meine, dass es ganz viele Creator-Journalists jetzt durchmachen, ist das gleiche, wie die Blogger vor eben 10, 15 Jahren durchgemacht haben. Nämlich, dass nicht so viele so snobby Journalisten und Journalisten geben, wofür nicht, das sind jetzt einfach Influencer. Also die machen ja gar keinen richtigen Journalismus. Also was ist das, die kriegen nicht Sachen geschenkt und sind jetzt auf TikTok und so. Man muss ja denken, ja, das kann man schon so sehen. Aber die Wahrheit ist halt auch einfach, dass sich Generationen gerade in die Richtung vor Informationsvermittlung bewegen und so finden, ah, okay, ich folge mega gerne der Andrea, weil die macht Geschichten, die mich bewegen. Ich lerne etwas von ihr, es ist lösungsorientiert. Und wieso soll ich dann irgendwie einer grossen Medienplattform mein Geld geben, wo ich nicht einen Bruchteil von dem hilfreichen Informationen kriege, wie jetzt zum Beispiel bei euch?
Ja, aber ich denke, ich glaube, da kämpfen wir halt nach wie vor mit gewissen, ja, mit gewissen Vorurteilen, oder? Also ich finde, gerade wenn es in Richtung Popkultur geht, und das weiss ich wirklich noch aus meinem Studium, das ist jetzt doch auch schon ein paar Jahre her, aber ich weiss auch immer noch, wenn ich in der Pause mit meinen intellektuellen Kommilitonen hat es Mittag gegessen und sie haben da irgendwie philosophiert und weiss, und ich habe gesagt, hey, können wir nicht einfach mal irgendwie über etwas anderes
Hegel reden? Kurz auf die Seite schieben.
Oder so. Erzählt mir doch mal irgendetwas, was ihr erlebt habt.
Was läuft so?
Was läuft so bei euch? Und sie haben mir dann immer so ein bisschen, sie haben dann schon meist schon lustig gehabt und so, aber es war dann immer so ein bisschen so mit dem, ja, mit dem Nebengedanken, so im Sinne von, ja, aber das ist jetzt gar nicht, aber das ist gar nicht richtig. Und so habe ich es eben auch erlebt. Also eben auch durch mein, ich will jetzt weniger über mir reden als über dich, aber gleich kleine Ding. All die Sachen, die ich gemacht habe, waren auch halt eben nicht in der Information gewesen. Also das heisst nicht eben in die Nachrichten, Journalismus, sondern halt Unterhaltung, oder? Und bis dann, wo ganz viele Leute schon das Gefühl haben, das ist ja gar nicht im Journalismus, das hat eigentlich gar nicht mehr mit dem zu tun. Dann habe ich angefangen, über Eltern zu reden. Das hat ja auch nichts mit Journalismus zu tun. Ich musste sagen, weil doch, wenn das Ganze, also wenn du mal anschaust, was es ist. Und ich glaube, dort haben wir, also einerseits eben, haben wir als Frauen, es ist einfach so, du bist schon mal irgendwo eingeordnet. Mhm. Also ich weiß nicht, vielleicht hat sich das grundlegend geändert. Ich fände es schön, wenn es so wäre. Dann bist du vielleicht, und dann bist eben noch in einem Segment oder bist noch in einer Thematik unterwegs, wo eben nicht, eben, ich schreibe nicht über einen Gaza-Krieg, ich bin nicht irgendwo dort. Jetzt du vielleicht noch eher, weil du auch politische Themen
annimmst. Ja, aber ich habe ja oft gesellschaftspolitische Debatten. Also ehrlicherweise ist das etwas, was ich auch nicht ganz ablegen kann. Ich habe oft das Gefühl, bin ich jetzt zu trocken oder bin ich zu unterhaltend? Ist das zu feministisch gewesen oder ist es zu unterhaltend gewesen? Das bewegt mich mega fest. Das ist einfach mein eigener Perfektionismus und auch der Druck, den ich mir mache, wo ich auch aber immer besser geworden bin in den letzten Monaten, also jetzt ganz konkret auf meinem Podcast, um auch wie so daran glauben, dass ich schon das Gefühl habe, die Mischung, die ich habe, die hat mein journalistisches Arbeiten schon immer ausgemacht. Und ich glaube, die Menschen, die das gerne konsumieren, haben gerne eine Mischung zwischen unterhaltenden Elementen und Informationen, wo sie finden, okay, das bringt mir etwas. Und das ist weder nur Hard News, noch ist es einfach ein reiner Laber-Podcast, das ist so ein bisschen beides. Also nein, das stimmt gar nicht, es ist seine ganz eigene Mischung. Mhm. Und, aber ich bin nicht frei von dem, dass ich auch ja, im Hinterkopf weiss, wie zum Beispiel meine Branche über solche Formate denkt. Und das ist also etwas von, ist es einem komplett egal, was man da raus in die Welt schickt. Ich nehme mir vor, nicht zu überlegen, was Person A oder B denkt, wo ich weiss, sitzt jetzt irgendwo und findet das wahrscheinlich total doof und nichtig, was ich da gerade mache.
Vielleicht sind wir wieder am Anfang von dem Gespräch, oder? Also, das Leben, oder eben das Interesse ist ja auch nicht immer nur an einem Ort. Also, man kann ja über ganz ernste Sachen reden und dann eben auch wieder über Love is Blind.
Ja.
Why not? Also ich finde von dem her, schätze ich es mega, weil ich find, mich holt es dort ab, wo ich bin. Aber jetzt zu dem, vorher gesagt, aber stell mir das nicht vor, ist dann so Imposter Syndrome, kennst
du? Never heard before.
Never heard of it.
Oh Gott. Ja, guter alter Freund.
Schon, oder? Da kommen wir nicht davon weg. Mm-mm. Aber auch dort habe ich mich eben mal gefragt, vielleicht auch dort, vielleicht müssen wir den Freund einfach mit an den Tisch nehmen und lassen dazu sitzen und anstatt immer finden, du musst jetzt irgendwie weg und fragen, warum bist du eigentlich da? Mhm. Wer hat dich geschickt?
Aber ich glaube, es hängt mit dem zusammen, was wir am Anfang besprochen haben, auch dort wieder wie das halt einfach auch wie transparent zu sagen, hey, dort kickt mega mein Imposter-Syndrom in und das ist wie so Da merke ich jetzt gerade, sitzt du da am Tisch. Also in so einem Moment, jetzt gerade zum Glück nicht. und auch dort wieder ist es mir wichtig, dass es nicht so etwas Performatives hat im Sinn von, ich zeige jetzt so meine Schwäche und ich lerne daraus, sondern einfach sagen, hey, manchmal ist es schwierig, weil mein Imposter-Syndrom mich einfach fertig macht und meine Innerkritikerin so laut wird, dass ich manchmal gar nicht sehe, was ich eigentlich alles leiste. Fertig.
Wer sagt es dir denn in so einem Moment?
Meine Therapeutin. Ja.
Okay, cool. Ja.
Also natürlich schon Menschen in meinem Umfeld, die mich auch kennen und mich so finden, okay, jetzt musst du mal den Ball flach behalten und so. Das gibt es natürlich schon auch. Aber es ist also so innere Kritikerin und so ist etwas, was ich mega anstrengend finde und wo ich auch aktiv daran arbeite, mit dem besser umzugehen. Weil das ist schon das Schöne an diesen Sachen, dass man daran arbeiten kann. Und eben das andere glaube ich schon, dass wenn man eben auch mal die Gedanken teilt, dass es auch schön ist, dass sich Menschen darin wiedererkennen und finden, ja, es geht mir genauso.
Wie viel wissen wir eigentlich über HIV und AIDS in der Schweiz? Nicht nur über die medizinische Seite, sondern auch über die persönlichen Geschichten, die damit verbunden sind. Die Angst, die Wut, die Solidarität. Der neue Podcast mit dem Namen «Fuck, Fight, Care» von der AIDS-Hilfe Schweiz erzählt genau diese Geschichten. Leute, die mit HIV leben, vom Kampf gegen Diskriminierung, vom langen Weg zu mehr Aufklärung, Sichtbarkeit und Würde und letztendlich eben auch von Care-Arbeit. Hinter jeder HIV-Diagnose ist ein Schicksal. Die müssen gehört werden. Der Podcast informiert, bewegt, regt zum Nachdenken an und gibt letztendlich auch Hoffnung auf ein respektvolles Miteinander. Zwischendurch hatte ich fast ein bisschen Hühnerhaut gehabt. «Fuck, Fight, Care» – das ist der neue Podcast von der AIDS-Hilfe Schweiz. Du kannst ihn überall hören, wo es Podcasts gibt und übrigens auch auf Französisch. Den Link zum Podcast findest du in unserem Linktree und der Linktree, den wiederum findest du in unseren Shownotes unter «Kooperationen». Ist ja, glaube ich, auch wichtig, oder? Weil man dann merkt, wir sind ja alle irgendwo im gleichen Boot. Ob man jetzt einen eigenen Podcast hat oder eben daheim im Kochen. Mhm. Wahrscheinlich haben wir schlussendlich auch die gleichen Gedanken. Du bist viel zu Italien. Sorry, ist jetzt gerade sehr ein abrupter Themenwechsel. Aber du bist viel zu Italien und ich sehe immer viele Fotos von dir in Italien und ich habe dann immer das Gefühl, ich muss auch auf Italien und habe dann aber immer das Gefühl, ich habe wahrscheinlich nicht so eine gute Zeit wie du, weil weil du hast irgendwie, du bist immer an den schönsten Orten, du hast immer einen coolen Drink und du hast immer mega viel Fun und siehst immer noch super aus und hast irgendwie ein schönes Kleid an und kannst wahrscheinlich auch mega gut Italienisch. Warum?
Also erst mal, ich glaube, es ist jetzt sehr verkürzt. Ich glaube, es sind alle eine gute Zeit, die in Italien sind, weil man einfach in Italien sehr gute Ferien machen kann. Wenn man gerne zum Beispiel gut isst. Das ist zum Beispiel eine gute Voraussetzung. Ich bin oft in Italien oder ich habe sehr italophile Seite, weil meine Großeltern sind nach Italien ausgewandert, die Eltern von meiner Mami. Und meine Tante war damals Teenagerin und sie ist mit ihnen mit ausgewandert und hat dann einen Italiener geheiratet. Und durch das habe ich eine italienische Familie in der Toskana. Und seit ich mich erinnern kann, sind wir jedes Jahr in Toskana. Dann bin ich in Graubünden aufgewachsen, das heisst sehr nah an also italienisch Bünden und dann halt Tessin und so weiter. Das heisst, es gibt wirklich auch die Möglichkeit, um sehr easy Italienisch als Sprache aufzunehmen. Und ja, deshalb rede ich auch gut Italienisch.
Wer bist du, wenn du zu Italien bist?
Christina.
Ah, wirklich? Mhm. Aber jetzt weniger so gemeint, sondern mehr, wer bist du, wenn du zu Italien bist?
Hey, ich glaube, ich bin sehr nah an dem, was ich auch bin, wie ich sonst bin. Nicht wirklich die Tatsache, aber das mache ich nicht nur in Italien, sondern das mache ich fast in allen Ländern, dass ich mich mit Christina vorstelle, weil einfach Kerstin ein Name ist, der sich nicht so leicht übersetzen lässt in viele andere Sprachen. Ja, ich glaube, es ist nicht so eine Wesensveränderung, die ich durchmache.
Ist wahr. Man sagt sogar, wenn man eine andere Sprache redet, nimmt man wie eine andere Persönlichkeit an.
Ah, krass, okay.
Mhm. Oder man bringt irgendwie wie etwas anderes von sich zum Vorschein. Mhm. Und darum hat es mich Wunder genommen, ob du das bei dir selber feststellst.
Ich würde sagen, nein, aber ich müsste mal darauf achten. Also es kann gut sein. Es ist eine spannende Überlegung.
Ja, achte mal. Also ich bin nicht ganz die gleiche, wenn ich Englisch rede, wie wenn ich Deutsch rede.
Wie bist du denn anders?
Ich weiß auch nicht. Irgendwie so leicht motiviert.
American.
Kann ich es nicht sagen? Ja, vielleicht. Vielleicht ein bisschen so. Vielleicht so ein bisschen more chirpy. So bisschen
ja, vielleicht bin ich in Italien so ein bisschen mehr laissez-faire. So ein bisschen entspannter. Das kann schon sein.
Aber die Leute dort sehen dich, wenn du dort bist, bist du auch Kerstin oder Christina, Journalistin, das ist alles Sachen, die sie auch dort wahrnehmen, oder nehmen sie die anders wahr oder andere Aspekte von dir vielleicht mehr, viel mehr wahr?
Mein Umfeld dort, ja. Meinst du? Mhm. Ich glaube, meine Familie nimmt mich als erster Linie als Familienmitglied wahr.
Mhm. Wer bist du in deiner Familie? Hast du Geschwister?
Ja.
Wieso sagst du das so? Ja.
Nein, ich bin die Klinscht. Ich habe zwei Geschwister, die haben einen grossen Bruder und eine grosse Schwester.
Okay.
Und deshalb bin ich die Klinscht in der Familie. Mhm. Nicht grösser technisch. Meine Schwester ist kleiner als ich. Aber ja, ich bin die Clinch, das ist, glaube ich, schon eine Rolle, die einem auch prägt. Also du hast selber ja drei Kinder, du siehst sicher auch die verschiedenen Rollen, die die Kinder annehmen und ich glaube,
ja, viel... Aber man darf sich, glaube also als Mutter darfst du dir da gar nicht zu viel Gedanken machen. Weil sie, also wir sagen sie ja regelmässig, ich habe überhaupt keine Ahnung und ich darf überhaupt nichts sagen, weil ich bin Einzelkind und darum darf ich da gar nicht mitreden, weißt du? Ich werde da regelmässig einfach... Cutted. Abgeschottet, genau. Ich habe dich das gefragt, weil eben Familie, Italien, ich habe gehört, du willst einen Hund. Mhm. Wie kommt das so? Kommt es gut?
Nein, ich war gerade in Graubünden gewesen, bei meinen Eltern und dann war meine Schwester auch dort gewesen, und dann hat sie irgendwie darüber geredet, dass sie hat einen Hund und der hat irgendwie etwas gemacht. Ich glaube, irgendwie am Morgen auf den Teppich gekotzt oder irgendwie so. Und dann habe ich so gefunden, können wir bitte aufhören, über das zu reden? Und sie so, schau, Kerstin, das ist die Realität, wenn du einen Hund hast. Du sagst ja immer, du möchtest gerne einen Hund. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiss das ja schon, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Ich meine, ich habe das alles auch schon mal müssen wegputzen und mich darum kümmern und so. Aber meine Familie ist überzeugt davon, dass mein aktueller Lebensstil sich nicht mit einem Hund lässt, vereinbaren.
Und warum?
Also weil ich viel am Reisen bin, okay. Und weil ich irgendwie mal dort bin und mal dort. Und das ist, die haben natürlich schon einen Punkt.
Du hast einen ganz kleinen Hund.
Ja, aber...
Ja. Du bist einer, was du das Täschchen kannst tun.
Ja, das sehe ich eben nicht so. Das, ich glaube, proportional wäre das nicht richtig. Ich habe mal so einen Mini-Dackel von einem Kollegen gehütet und irgendwie gefunden, der war an dieser feinen Leine gewesen, weil der braucht natürlich auch nur eine feine Leine, weil der nur so ein feines Halsband hat für sein kleines Hälschen. Und ich bin doch irgendwie eine grosse Frau und ich habe mich gefunden, es ist ein Missmatch, wie mir vorgekommen. Wieso? Es ist nicht gegangen. Proportional hat das nicht gestimmt.
Dann ist, welcher Hund ist denn auf deinem Vision Board?
Also, ich hätte gern, das ist jetzt sehr exklusive Insights in mein Gefühlsleben. Ich hätte gerne wirklich so etwas curly, herziges, vielleicht so etwas in Richtung so Labradoodle, so etwas so. Jetzt weiss ich natürlich aber auch, dass ganz viele von diesen Mix völlig überzüchtet sind. Ich fände es natürlich auch viel schöner, um einen Hund irgendwie zu retten. Mhm. Aber wenn sich jetzt so etwas goldig, bruns, curliges so für retten lassen, wäre das schön.
Du hast das Vision Board, das ist jetzt nicht etwas, was ich mir erfunden habe, sondern das hast du gemacht in einem von deinen Podcasts, ja. Vor kurzem. Hast du dann aber im gleichen Podcast relativ schönen, ausführlichen Rant gegen Manifestieren abgelassen. Darum, jetzt können wir
das ist die Gleichzeitigkeit von meinem Podcast.
Ja, es gibt ein ganz eigenes Thema. Also jetzt können wir den Hund zusammen nicht manifestieren, oder? Weil you don't believe in it.
Ich glaube schon zu manifestieren, aber ich glaube nicht daran, dass Manifestieren Sinn macht. Also ich glaube, ich würde wirklich davon absehen, jetzt mir irgendwelche materielle Sachen zu manifestieren. Und ich sehe es als problematisch, wenn Menschen wie so als Erfolgstipp mitgeben wird, manifestiere es einfach. Weil ich einfach das Gefühl habe, die meisten Sachen im Leben passieren nicht, weil ich sie mir auf ein Vision Board kleben, sondern weil ich irgendwie dafür arbeite, weil ich gewisse Grundvoraussetzungen habe, weil ich finanzielle Möglichkeiten habe und so weiter. Also die Realität ist, ich könnte jetzt einfach sagen, ich hätte gerne einen Hund und ich hätte die finanziellen Mittel, um mir einen Hund, sogar einen Rassehund, zu kaufen. Und dann müsste ich mir halt überlegen, wie ich mit dem in meinem Alltag klarkomme. Aber ja, aber du hast etwas anderes rausgehen.
Nein, es hat mich gewundert, warum du so Anti-Manifestation bist. Und dann halt eigentlich wollte ich einen schönen Bogen machen. So zu, woher willst du denn gern? Also weißt du, wenn ich jetzt, du bist 35, oder? Du bist so good age.
Ich weiß gar nicht, wie alt du bist.
45, ich bin 10 Jahre. Ich bin 10 Jahre voraus.
Und was würdest du mir jetzt sagen? Ich liebe ja die Videos, die ich ab und zu auf TikTok sehe oder so. Ich
habe das Gefühl, so alte Frauen, die
wo weise, ein bisschen ältere Frauen so Sachen, so Videos machen, wir so, das sind die Sachen, die ich wünschte, die hätte ich mit 35 gewusst. Und dann, ich schaue mir das wirklich immer bis zum Schluss an, weil ich so denke, ja, sag's mir, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Okay, ich bin jetzt Mitte 30. Und ich hatte gerade ein mega langes Gespräch die Woche mit einer Freundin gehabt, die ist ein Jahr jünger als ich. Und wir haben eigentlich darüber geredet, dass das Leben so anstrengend gerade ist, weil so viele Leben in so kurze Zeit reingepackt werden muss. Und man hat so viele grosse Fragen, die man beantworten muss. Wer man sein will, ob man Kinder will, was man, wie man leben möchte, welche Partnerschaft man möchte und so weiter. Und manchmal wirkt es, als hätte man nur so ein paar Jahre, wo man das alles entscheiden kann, und es wirkt so gestresst. Und dann hat mir eine Freundin gesagt, ich kann es nicht erwarten, Mitte 40 sind, dann haben wir alle nicht mehr den Stress mit den Kindern und mit allem sind wir alle total entspannt. Ich will aber, also erstens mal, A, stimmt das, wäre meine Gegenfrage. Und B, ich möchte auch nicht Mitte 40 einfach zurückschauen auf die Phase jetzt und denken, du bist nur gestresst gewesen.
Also du wirst das wahrscheinlich nicht machen, Mitte 40 auf die Phase so zurückschauen und denken, ich bin nur noch gestresst gewesen, weil du bist so gestresst Mitte 40.
Nein, das kannst du mir jetzt nicht sagen. Alle sagen, es wird besser in den 40er.
Also ja, es wird in dem Sinn besser, dass du halt einfach mit jedem Jahr, finde ich, wo es dich gibt, weisst halt ein bisschen mehr, wer du bist. Und es ist dir auch so ein bisschen mehr egal, was andere das Gefühl haben, wer du sollst sein.
Okay.
Sag es mal so. Und dann habe ich aber gleich das Gefühl, dass, und das beobachte ich jetzt ein bisschen in meinem Umfeld, und mit uns, dass dann doch auch so Mitte 40 dann doch noch mal so ein paar Fragen kommen, so, was kommt jetzt? Oder was ist jetzt? Weil du eigentlich wie so ein bisschen erwachst aus dem, jetzt, aber wenn du kleine Kinder hast zum Beispiel, das fühlt sich so manchmal so ein bisschen an wie so ein schöner Fiebertraum, oder? Also du bist eigentlich...
Du bist nicht die Erste, die mir das so beschreibt.
Du bist ja immer so ein bisschen müde, aber du hast immer so ein bisschen Glückshormon und es ist eigentlich alles eigentlich in die unherzig und gleichzeitig mega, mega anstrengend. Und wir haben dann eben alle wollen noch, oder ja, man hat dann gleich den Anspruch, man will gerne irgendwie seine Karriere nicht vernachlässigen. Genau, und darum ist das wirklich so ein bisschen alles aufs Mal, die Rush-Hour, die man davor hat. Und dann ist das plötzlich so, sage ich jetzt mal, in meinem Umfeld oder in meinem Alter, eben dann sind die Kinder vielleicht mal alle in der Schule. Du hast unter Umständen einen Partner oder auch schon wieder nicht mehr. Ich komme jetzt in die Phase rein, wo jetzt das passiert, links und rechts. Du hast irgendwie einen fixen Wohnort im Normalfall und du hast vielleicht geheiratet und du hast so die Milestones, hast wie so alle gemacht.
Und dann kommt so das Grosse und Jetzt.
Genau, und dann kommt so das Grosse und Jetzt. Und ich glaube, das stellt schon viele Leute so ein bisschen vor eine Frage, so, was will ich denn eigentlich? Weil du bist ja noch weit weg. Also ich finde das sowieso absurd, oder? Also ich meine, man redet immer so von Pensionierung, aber das finde ich persönlich ein bisschen absurd, weil ich habe das Gefühl, ich werde 95. Und darum, ich bin ja noch nicht mal Hälfte. Also ich finde es ein bisschen für mich, mein Leben ist einfach noch vor mir, das ist einfach nicht hinter mir. Also ich habe noch mega, mega viel vor. Und darum finde ich so ein bisschen, nein, du musst das nicht alles in die Zeit reinkramen, irgendwie. Finde ich einfach recht übertrieben. Das ist völlig unnötig. Also beruflich bist du ja jetzt schon mal an einem super Ort, hast dich super aufgestellt.
Danke.
Mach das, was du findest, dass dein Herz streiten kann, finde ich mega, mega cool. Als andere, die dann kommt, who knows, weisst eh nie. Wer du bist, eben, hast wirklich Jahre Zeit, das musst du jetzt wirklich nicht jetzt auch noch herausfinden. Und ich finde, was so ein bisschen im Raum steht, oder was ich schon finde, ist so die Kinderfrage. Ich glaube, das ist schon etwas, wo man halt einfach muss sich irgendwo durchstellen, oder? Oder dann spätestens halt, wenn man sich noch nicht beantworten will, vielleicht mal gerade Eierig, Egg-Freezing machen, weil dann kannst du die Frage vielleicht noch ein bisschen rausschieben. Und auf der anderen Seite, hey, ich weiss nicht, ist das nicht etwas, also weisst du es nicht oder weisst du den Zeitpunkt nicht?
Ich weiss es wirklich nicht.
Okay.
Also ich glaube, es hat sich sehr verschoben bei mir, von immer denken, es ist etwas, wo für mich relativ klar war. Ich habe immer ihr denkt, ich möchte Kinder und jetzt bin ich wirklich an einem Punkt, wo ich es wirklich nicht weiss.
Und warum?
Also, das eine ist, ich glaube wirklich, dass ich 0.0 Naivität habe, was das Thema angeht. Das ist so deformation professionell. Ich habe jede Ecke von Mutterschaft irgendwie bei der Annabelle beleuchtet durch irgendwelche Interviews und Berichterstattungen. Ich habe in einem Umfeld geschafft, wo Frauen sehr schonungslos über jegliche Facetten von Schwangerschaft, Geburt, Kleinkinderpsychik und so geredet haben. Ich habe Neffen und Nichten. Ich habe Freundinnen mit Kindern. Und ich glaube wirklich, dass ich das so eine vielleicht auch gesunde Naivität, die Menschen noch haben, wenn sie Kinder kriegen, nämlich so, ja, wir kriegen dann das schon heran. Bei uns wird das anders.
Genau, das ist auch eine Frage von der Organisation.
Ja, habe ich nicht. Ich glaube wirklich, es ist einfach sau anstrengend. Und ich weiß nicht, ob ich das sau anstrengende will. Ich habe mein Leben gerade mega gern so, wie es ist. Mhm. Und das ist genau das, über das ich auch mit meiner Freundin geredet habe. Ich glaube, es ist auch sehr ein Privileg, dass wir tatsächlich eine Generation sind, wo sich auch die Frage so frei kann stellen kann. Und dass man schon viel weniger den Sozialdruck hat, dass das auch so zum Lebensentwurf dazugehört.
Eigentlich finde ich das mega schön. Also weißt du, dass man das eben, dass das mittlerweile so möglich ist, oder? Also dass es wirklich die Optionen gibt und man nicht mehr so das Gefühl hat, wo ich finde, es ist noch nicht so lange her, wirklich, was so war, so quasi im Sinn von die höchste Erfüllung oder die höchste Mission von jeder Frau, ist eigentlich die Mutterschaft.
Und ich glaube eben, dass es auch eine mega grosse Erfüllung ist. Also ich finde es zum Beispiel lustig, dass wenn ich Menschen sage, dass ich unsicher bin, ob ich Kinder will, dann kriege ich entweder ab und zu das Feedback, wieso, du bist doch so mütterlich, du bist so eine mütterliche Person, das bin ich wahrscheinlich auch. Ich habe gerne, dass Menschen sich wohlfühlen und satt an meinem Tisch sitzen und das könnte man als mütterlich empfinden. Und das andere ist, dass so etwas kommt wie das Schönste, ich habe nie so eine Liebe mir können vorstellen und das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass das eine andere Art von Liebe ist und mitunter ein Grund, warum ich unsicher bin, ob ich Kinder haben will oder nicht, ist, dass ich so Respekt habe von dieser Liebe und uns auch natürlich einen Teil von mir gibt, der das auch sehr gerne erleben würde. Also ich habe, ja, Respekt nicht im Sinn von Angst, sondern Respekt im Sinn von, ich schaue es als etwas extrem Wertvolles an, wo ich auch denke, ist es für mich okay, wenn ich das nicht habe. Ich habe zwei Geschwister, die bin in einer Familie aufgewachsen. Für mich ist Familie immer Familie, also heisst Kinder. Und ich stelle mir zum Beispiel die Frage, wird für mich das Leben in einer Partnerschaft mit meinem Partner genug sein, um es als Familie zu sehen, beispielsweise. Das sind so die grossen Mitte 30er Fragen, die ich mir gerade stelle.
Mhm. Ich kann das nur sagen, wie ich es für mich anschaue. So. Also ich sehe mein ganzes Leben eigentlich so wie eine Art Reise, wo ich Erfahrungen mache. Und das Kind haben oder ein Kind bekommen, ist für mich einfach eine Erfahrung gewesen, die jetzt für mich so war, hey, das wollte ich, machen.
Das kann ich voll nachvollziehen.
Und wieso, ich habe mir, glaube ich, gar nicht so überlegt, also wie bei anderen Sachen, die man halt mal so macht, habe ich mir gar nicht überlegt, ob denn das etwas ist, wo anstrengend ist. Oder mal klar habe ich mir überlegt, wie fest das mein Leben beeinflusst. Mhm. Klar. Und ich habe auch lange überlegt, was ist der richtige Moment. Bei mir war nachher ein Todesfall in der Familie gewesen und wo dann halt manchmal wieder so, das passiert dann, dass der irgendwie so Perspektiven anders verschiebt. Und ich mich gefragt habe, was will ich eigentlich in meinem Leben? Es ist so die number one thing. Und das war dann bei mir halt gewesen, Kind haben. Ja, und darum ist es wie so die Entscheidung so gewesen, so, ich will das einfach nicht missen, aber halt mit all dem. Also wo du sehr realistisch siehst, eben mit all diesen schönen Sachen und mit all diesen nicht schönen Sachen, wo eigentlich dazugehören. Und ich glaube einfach, dort sind wir dann schon wieder eben bei der Authentizität. Oh, ich kann es nicht sagen, das Wort Authentizität und bei der Intuition wahrscheinlich auch, weil ich habe das Gefühl, am Schluss des Tages ist das einfach nicht eine rationale Entscheidung. Das sondern du wirst es auch entweder wie mal spüren und wie merken, hey, das ist jetzt richtig für mich so und dann würde ich dem total vertrauen oder dann wirst du einfach schwanger.
Ich glaube auch, dass das ist auch etwas, wo ich mit vielen Kolleginnen bespreche, weil das ist wirklich krass in den letzten zwei Jahren, wie viel Gespräche man über das Thema hat mit allen Frauen in seinem Umfeld. Und das ist von bewusster Kinderlosigkeit, zu IVF, zu Fehlgeburt, zu Abtreibung, zu whatever. Also ich glaube, der Fächer ist krass. Und das ist ja auch gerade so interessant, weil du in den 20er eigentlich meistens die Diskussion mehr hast, das ist etwas, was du auf keinen Fall möchtest. Und dann plötzlich werden alle Mitte 30 und man redet immer drüber, in einer ganz anderen Tonalität über das Ganze. Und etwas, was ich auch noch einen schönen Gedanken finde, ist, dass auch Freundinnen von mir wie so sagen, sie glauben, dass sie keine Kinder wollen, aber dass sie sich auch darauf freuen, eine andere mütterliche Rolle für Kinder in ihrem Umfeld zu übernehmen. Mhm. Und das finde ich zum Beispiel auch einen mega schönen Gedanken. Aber auch das, wie du sagst, ich glaube, das ist etwas, was man mit der Intuition hoffentlich irgendwann besser kann beantworten kann. Es ist, ja, das ist auch keine Neuigkeit. Das ist einfach ein bisschen stressig, wenn man das Gefühl hat, das wird einem natürlich auch noch sehr stark immer auch popkulturell vorgegeben oder auch allgemein aus der Gesellschaft, dass einfach die eben tickende Zeituhr hast, was das Thema angeht.
Wie nimmst denn du es so in deiner Generation jetzt wahr, aber auch wie fest, dass die Überlegungen mit reinspielen, um kein Kind zu haben, eben was das, ja, was das bedeutet, vielleicht auch in Bezug auf die eigene Rolle, in Bezug auf die eigene Gleichberechtigung in einer Partnerschaft?
Hey, ich glaube schon, dass ich eben zum Beispiel mit Freundinnen spreche, die sagen, dass sie halt wie sehen, und ich glaube, das ist einfach eine Wahrheit, das kannst du noch mehr dazu sagen, aber Claudia Goldin hat ja das Buch, sie ist Nobelpreisträgerin und hat verschiedene Bücher geschrieben und sie schreibt über die greedy economy, die wir haben und über die Tatsache, dass eigentlich wir mittlerweile so viel von uns, unserem Job geben, dass es eigentlich total schwierig ist, eine gleichberechtigte Beziehung zu haben, gerade wenn es um Kindererziehung geht, weil einfach der Job nimmt so viel von dir ein. Und ich habe immer wieder auch Freundinnen, und ich kann das selber auch bestätigen, die auch sagen, hey, ich bin mir auch nicht sicher, ob ich das will, das Lebenskonzept, weil ich einfach so viele Menschen in meinem Umfeld sehe, die fast an dem zerbrechen, wo wirklich das Gefühl haben, you can have it all, und einfach merken, es war eine absolute leere Versprechung gewesen und irgendwie so vor den Trümmern von der eigenen Karriere, der eigenen Beziehung, dem eigenen idealen Familienbild stehen. Und dass das halt wirklich, weil auch transparent darüber geredet wird, auch ein Grund ist, wieso Frauen sagen, ich bin mir nicht sicher, ob ich das machen will. Mhm. Oder, ja.
Wir haben letztes Mal in der Redaktion darüber geredet und haben dann wieso fast so gesagt, ja, haben wir denn jetzt eigentlich in den letzten 10 Jahren, vorher hat man nicht so fest darüber geredet, was es eigentlich bedeutet, zum Kind haben. Und eben auch, was es mit einer Partnerschaft auch. Und mit der Rollenverteilung macht und so. Und dann haben wir plötzlich gesagt, hey, haben wir jetzt die jüngeren Frauen irgendwie das Kinder haben ausgeredet? Also weißt du, sind wir jetzt irgendwie fast schuld, weil wir ein Bild oder eine Realität haben abgebildet, wo es ihnen jetzt quasi zu verleiden macht, dass man Familie will haben.
Also ich glaube schon,
das wäre nicht unsere Absicht.
Also ich glaube im Fall schon, das ist das, was ich vorher gesagt habe, ich glaube schon, dass es mit mir etwas gemacht hat, dass wir so viele Frauen oder in so vielen Blogs und Podcasts und so gehört haben, einfach wie anstrengend und wie schwierig es ist und regretting motherhood und regretting fatherhood. Und also eben, es ist das Gegenteil von romantisieren. Ich glaube zum einen, dass es einfach immer Menschen wird geben, die dann so einen starken intrinsischen Wunsch haben, um das zu machen, dass sie das trotzdem machen. Und das andere ist auch, dass man auch reflektiert, dass es eben, glaube ich, auch sozioökonomische Rahmenbedingungen gibt, wo das auch ganz stark beeinflussen. Und ich glaube, dessen muss man sich einfach bewusst sein. Also das klingt alles so super rational, gell?
Ja, genau. Und ich meine,
erst mal das Budget machen, dann mal eine ganz kurze Gleichberechtigungsdiskussion, einen Vertrag mit dem Partner oder der Partnerin aufsetzen.
Alles super. Das kannst das ist alles mega gut. I'm so in for it. Aber auch dann noch. Also ich meine,
das ist das, was ich meine.
Wir leben immer noch in diesen Strukturen drin und die werden sich jetzt auch in den nächsten 10 Jahren leider noch nicht so fest ändern, dass wir das wegdenken können. Also von dem her ist es, glaube ich, wirklich einfach eine bewusste Entscheidung, aber eben nicht eine rationale.
Aber ich glaube auch, dass es, ich weiß auch nicht, trotzdem erlebe ich ja noch, dass wenn Menschen mich eingeschlossen. In meinem Umfeld sagen, sie überlegen sich bewusst, keine Kinder zu kriegen, dass sie sich immer noch erklären müssen. Und ich glaube, bei weitem nicht mehr so wie vor vielleicht noch 30 Jahren. Aber ich bin schon eher aufgewachsen mit der Idee davon, dass eine Frau, die irgendwie kinderlos ist, meine, eben, das hat man auch popkulturell so mitgekriegt, dass das irgendwie etwas Problematisches ist. Und schlussendlich, wenn ich jetzt mit Freundinnen über genau diese Frage rede, merken wir auch alle, dass uns die Angst noch im Nacken sitzt. Das ist immer die grosse Frage, was ist, wenn ich es bereue, was ist, wenn ich einsam bin, was ist, wenn ich das Big Thing nicht in meinem Leben habe, wo ich dann vermissen werde, und was ist, wenn ich dann die einsame Frau bin, wo mir erzählt gekriegt haben, ist nicht vollständig ohne Kinder.
Keine Ahnung. Also aber schlussendlich kannst du wahrscheinlich einfach, das ist ja individuell, kannst du wahrscheinlich nicht wissen. Ich habe eine sehr gute Freundin, die auch bewusst sich gegen Kinder entschieden hat, und in unserem Freundeskreis oder in meinem engsten Freundeskreis jetzt die Einzige ist, die kein Kind hat. Und ich bin so froh für sie, weil es ist so die richtige Entscheidung war, weißt? Und ich bewundere es und überhaupt nicht irgendwie, ich habe überhaupt nicht das Gefühl, dass sie etwas verpasst hat.
Aber ich glaube auch...
Nein, für sich.
Ja,
nicht, eben. Weißt, nicht aus meiner Perspektive, sondern aus ihrer Perspektive.
Aber ich glaube, eben auch dort geht es darum, dass es... Das ist eigentlich noch interessant, was du gerade sagst, oder? Hat unsere Authentizität und unser authentisches Berichten darüber, was Eltern sind oder wie es ist, Eltern zu sein, dazu geführt, dass jetzt Frauen und Männer sagen, wir wollen keine Kinder mehr haben. Maybe.
Maybe. Aber was machen wir jetzt da? Nein, keine Ahnung, oder? Wir haben jetzt gerade einen Beitrag bei uns drauf, wo eben... auch jemand darüber geschrieben hat, dass das ja auch Vorteile haben kann, wenn vielleicht nicht mehr so viele Kinder auf die Welt kommen. Mhm. Aber Schluss am Ende des Tages finde ich, kannst du es wieder gesellschaftlich und in einen Gesamtkontext stellen und wahrscheinlich noch in einen weltpolitischen, aber Schluss am Ende
ist es so individuell
und dürfen wir es alle für uns selber herausfinden. Und das ist vielleicht wieder da, wo wir eben auch ein bisschen alles müssen wieder ausblenden, wo wir wieder beim Anfang wären, wo es darum geht, um die Grenzen zu setzen und selber zu schauen, was ist für mich wichtig und was kommt nicht von außen.
Ja, und ich habe mich im Fall übrigens noch erinnert, dass ich die 2019 interviewt habe. Für die Annabelle.
Wirklich?
Ja, das war beim Start von eurer Plattform.
Ach, krass.
Und ich habe das nochmal durchgelesen und habe es total spannend gefunden, wie du dort schon eben auch darüber geredet hast, dass du dich musst erklären, dass du jetzt über das Mutter- und Elternsein möchtest schreiben, weil das eben quasi als Klischee angeschaut wird, weil jetzt hast du Kinder und jetzt ist das halt das Thema. Und auch über deinen Wunsch, selbstständig zu sein, die Flexibilität zu haben. Und ich kann mich wirklich noch erinnern, du bist nachher kurz danach bist du noch irgendwie go reisen. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich die interviewt habe und so denkt, fuck, die hat es einfach, die hat's das. Die hat irgendwie, die macht jetzt ihr eigenes Ding, die hat ihre Kinder und die go reisen und die führt ihr Leben so, wie sie will und durch so eine Stärke ausgestrahlt. Und es hat mich so beeindruckt. Wirklich. Also, und nicht, dass du mir jetzt weniger beeindruckst, aber ich habe einfach mega gern nochmal an das Interview zurückgedacht und in das Foto von dir dort gesehen. Und es hat mich wirklich mega, mega schön an den Moment zurückerinnert, wie fest du mich dort schon beeindruckt hast. Du bist auch eine Zeit voraus gewesen. Du hast dein eigenes Ding gemacht.
Look, ich finde es, merci vielmals. Danke. Also, weißt du, es ist auch schön, wenn ich jetzt von dir so höre, wie du mich denn da zumindest gesehen hast. Und für mich ist es jetzt spannend, um jetzt eigentlich weiter dir zuzuschauen, um das vielleicht jetzt auch schnell zurückzugeben. wo ich habe so wie ähnliche Gefühle. Weißt? Ich finde es eben auch cool und bin aber gleichzeitig auch so, eben, es ist wie mit einer Bewunderung und auch eben für den Mut und für die Stärke und eben auch für die Bereitschaft zur Offenheit und zur Verletzlichkeit, wo ich ganz ehrlich muss sein, ich jetzt glaube so nicht mehr habe. Nach so vielen Jahren. Das oder nicht mehr in diesem Ausmaß. So. Und darum ja, ich bin jetzt echt so ein bisschen die Cheerleader für einen Podcast und alles, was noch kommt. Weißt? Was ist noch so schnell? Komm, wir haben schon lange geredet. Der Tee ist leer, der Kaffee ist kalt, aber ich will das gleich noch schnell wissen. Hase mit Liebe geht seit dem Juni. Mhm. Was ist deine Vision? Wo geht es hin?
Wo geht es her? Das ist eine gute Frage. Hey, ich merke, dass jetzt nach diesen paar Monaten immer stärker sicher werde und weiss, welche Form zu mir passt. Es wird wie, das ist auch logisch, es wird immer mehr meins. Und mit dem hatte ich am Anfang auch Mühe gehabt, weil ich manchmal wie so gemerkt habe, das passt mir jetzt noch nicht gerade so oder das fühlt sich noch nicht richtig an. Und man merkt es, aber man kann ja das wie nicht oder nur bedingt vorantreiben. Ich glaube, man muss doch einfach eine gewisse Entwicklung durchgehen. Das hast du sicher auch durchgemacht mit deinem Produkt.
Immer
das
wieder.
So. Und ich bin zum Beispiel an so eine Konferenz gegangen im Herbst und dann habe ich mich so unter Druck gesetzt, weil ich dachte, okay, jetzt rede ich so über den Schritt, den ich gemacht habe, dass ich das gestartet habe. Und dann fragen die mich vielleicht, ob ich schon davon leben kann. Und ich kann ja gar nicht davon leben. Und dann bin ich ja Hochstaplerin und so weiter. Und apropos, habe ich in dem Interview mit dir geführt, habe darüber gelesen, dass du dort auch mega transparent gesagt hast, ganz am Anfang, ihr könnt momentan noch nicht von dem leben, was ihr macht. Es ist ja der Anfang. Und ich habe wieder nachher meine Therapeutin und den Außenblick von außen gebraucht, um zu realisieren, ich hätte nie den Anspruch an jemanden, der das in ein paar Monaten macht, dass das jetzt alles schon läuft und perfekt sitzt und ein fertiges Produkt ist, das sich nicht mehr weiterentwickelt. Von dem her würde ich mir wünschen, dass ich weiter den Weg gehe und es immer mehr meins wird, wo ich auch merke, ich kann genau das machen, was mir wichtig ist. Ich kann hoffentlich Leute inspirieren und begeistern und bei ihnen etwas auslösen. Mich aber auch in dem Kreis, wo ich am Anfang beschrieben habe, auch schützen und in dem bleiben. Und das will ich auch nicht überkreuzen. Wie heißt das? Ich will die Linie nicht überschreiten. Danke. Und mein absoluter Traum wäre, glaube ich, dass ich irgendwann sagen kann, ich kann es mir leisten, um vielleicht mit anderen Frauen, andere Frauen anzustellen oder das grösser denken. Ich habe Kolleginnen, die Newsletter machen oder eigene Projekte haben und manchmal in so einem Moment vom absoluten Optimismus stelle ich mir vor, wie so ein female-led Mediending kann aufbauen, wo ganz viele Produkte dran gehören und wo ganz viele all meine talentierten Freunde ihr Ding können machen und mir etwas aufbauen, wo sich der Platz nimmt, wo es verdient.
Manifestieren.
Ja.
Ja. Hey, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei. Mhm. Und ich höre mega gerne zu. Und wir verlinken den Podcast natürlich dann verlinken in den Shownotes. Und ich möchte wirklich allen, die jetzt hier zuhören, animieren, um den Newsletter zu abonnieren und Kerstin zu unterstützen. Weil es ist wirklich im Moment nicht einfach in der Medienwelt. Gute Arbeit kostet viel, viel Geld und viel Energie und darum ist da wirklich jeder Franken am richtigen Ort. Und uns dürfte es schon noch etwas geben, der Nugget weit. Hey Kerstin, merci viel, viel mal für deine mal. Zeit an diesem schönen Freitagnachmittag. Danke. Und der Wein trinken wir das nächste Mal.
Mhm. Aber es muss jetzt schneller gehen. Also wir können uns jetzt nicht zum nächsten Mal wieder in 6 Jahren treffen.
Nein, aber ich glaube jetzt...
Also wir sind schon dazwischen gesehen.
Ich bin ja jetzt auch ein bisschen näher da. Also ja. Vorher bin ich ein bisschen weiter weg.
Ja, das ist
schwieriger gewesen.
Das hilft.
Genau. Merci dir.
Danke.
Mal ehrlich, hören magst du jetzt auch eh nicht mehr. Aber vielleicht magst du noch lesen oder schauen. Du findest uns auch unter mal-ehrlich.ch oder in den sozialen Medien. Merci fürs Zuhören.